Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Und da sind wir wieder mit der zweiten Juni-Folge der Reisewarnung. Bei mir sind wieder Barbara Brüstler. Hallo.
Hallo.
Und Christian Selper.
Ja, hallo und viel Spaß beim Hören.
In der letzten Folge haben wir uns ja ganz lange darüber unterhalten, was der neue Papst Leo XIV. Für die Menschen bedeutet, mit denen ihr zusammenarbeitet und die ihr unterstützt. Wie er diese Aufgabe angehen wird, das werden wir in nächster Zeit wissen. Was wir aber jetzt schon wissen ist, sein Vorgänger, Papst Franziskus, hat da einige Pfähle in den Boden gerammt, die ein Gerüst bilden, an dem Leo weiterbauen kann. Kann man das so zusammenfassen?
Ganz sicher. Also wenn man schon dran denkt, die erste Reise, die erste Auslandsreise von Papst Franziskus hat ihn ja aus dem Vatikan nach Italien geführt, und zwar auf die Insel Lampedusa. Und er hat die große Frage beleuchtet unserer Zeit, die der Migration. Und es ist ja eigentlich, Christian, kann man so sagen, auf unseren Reisen für Missio in die Länder ist es immer wieder Thema. Wir begegnen immer wieder Menschen, die einfach nicht da bleiben können, wo sie sind und sich auf den Weg machen. Und das sind ja oft die erschüttertsten Geschichten. Und das habe ich damals auch und du sicher auch als großartig empfunden, dass der Papst diese Reise unternimmt und damit sozusagen den Scheinwerfer wirklich auf die Menschen richtet, die aus Verzweiflung gehen und irgendwo ankommen, wo sie dann auch eigentlich keine Heimat finden.
Ja, und ich denke, wie du sagst, Brigitte, das wird schon der erste Pfahl sein, der eingeschlagen ist und der sich so leicht auch nicht mehr rausziehen lässt. Also das ist ein stabiles Fundament von dem, was ein Papst, aber was eine Kirche auch darstellen sollte. Also bei den Menschen zu sein, die ihre Heimat verlassen müssen, aus welchen Gründen auch immer, sei es durch Krieg, sei es durch die wirtschaftliche Lage, durch Armut, durch den Traum auf ein besseres Leben, dass man bei den Menschen, soweit sie es auch selber möchten, ist und denen anbietet, wir sind bei euch und wir lassen euch nicht alleine.
Und vor allem hat er ja auch einen Blick auf die großen Zusammenhänge geworfen mit seiner Enzyklika Laudato Si, die jetzt 10 Jahre alt ist, oder?
Ja, die hatte das Datum Ende Mai 2015, wurde aber im Juni 2015, also vor genau 10 Jahren, veröffentlicht. Hat aber auch Vorgängertexte schon gehabt. Ich kann mich erinnern, dass noch bemerkenswerter, was man heute vielleicht mehr vergessen hat, aber eigentlich zu Anfang der Zeit von Papst Franziskus kam ja auch sein Schreiben Evangelii Gaudium, wo es eher um die Themen ging. Also da waren ja auch Sätze drin, wie diese Wirtschaft tötet oder das Geld soll dienen und nicht regieren. Also wo er eben auch ungewöhnlich für einen Papst auf dieses ungerechte globale Wirtschaftssystem einen Scheinwerfer geworfen hat. Und das hat er dann in dem Laudato Si nochmal fortgeführt, würde ich sagen.
Was waren da so die zentralen Aussagen in dem Laudato Si?
Also die Enzyklika selbst, also dieses päpstliche Lehrschreiben, geht ja um die Bewahrung unseres gemeinsamen Hauses, so nennt er das, also unserer Welt im Prinzip, unserer Umwelt, unserer Natur, allen, die wir darin leben. Ich glaube, Christian, was du gesagt hast, ist da ganz wichtig. Der hat das nie als einzelne Aufgabe betrachtet. Und das war ja das Entscheidende. Es hat nie gesagt, es geht jetzt darum, guten Umweltschutz zu betreiben, sondern er hat sofort in die soziale Frage mit eingebettet und einfach zu Recht argumentiert, da wo wir alles kaputt machen, was um uns herum ist, ist auch für uns Menschen einfach kein gutes Leben mehr möglich und wir sind in der Verantwortung. Und dann hat er eben die zentralen Unterpunkte sehr deutlich benannt, auch sehr wissenschaftlich. Dieses Gemeinsame mit der Wissenschaft hat ja damals auch eine große Euphorie ausgelöst und dann eben auch nicht ganz konkrete Einzellösungen. Das ist ja auch nicht die Aufgabe eines Papstes, das zu tun, aber ein Mindset sozusagen, eine Einstellung, wie wir herangehen sollten, hat er formuliert, damit wir in unserer Welt dauerhaft leben können und nicht nur wir, sondern auch die, die nach uns kommen.
Ich denke auch, also weshalb ein solches Schreiben oder eine Veröffentlichung auch heute 10 Jahre danach noch beachtet wird und bedeutsam ist, ist genau das. Also, dass erstmals von Seiten eines Papstes auf dem Stand der aktuellen Wissenschaft das Problem des weltweiten menschengemachten Klimawandels benannt wurde, in allen Facetten beschrieben wurde, dass damit auch das Überleben der Menschheit in Gefahr ist. Unser Planet ist in Gefahr, aber noch mehr wir als Menschen, dass wir menschenwürdige Lebensbedingungen vorfinden auf unserer Erde, weil vielleicht ist es jetzt, führt's zu weit weg erstmal, aber nur kurz gesagt, es ist ja nicht selbstverständlich immer gewesen in der Geschichte. Wissenschaft und Religion waren oftmals Gegensätze. Also da hieß es oft, ja, die Wissenschaft, die will alles bis ins kleinste Detail erforschen und wo bleibt denn da Gott? Gott hat ja den Menschen erschaffen und die Welt erschaffen. Das glauben wir auch nach wie vor. Trotzdem ist es ja an der Wissenschaft zu erklären, wie hängen die Dinge zusammen, nach welchen Naturgesetzen funktioniert unser Leben. Und diese Dinge jetzt aber zusammenzuführen, in ein Schreiben eines Religionsführers, eines Oberhaupts einer großen Religionsgemeinschaft, vielleicht der für uns natürlich bedeutendsten weltweit, aber ihr wisst, was ich meine, und dann aber eben auf dem Stand der Wissenschaft zu sein. Also Barbara, du weißt es ja, es hat ja auch Papst Franziskus den Text nicht alleine verfasst, sondern er hat sich ja beraten lassen von Wissenschaftlern, die ja zum Teil auch mitgeschrieben haben an dem Dokument.
Ja, und unsere Redaktionskollegin, die Christina Balbach, die hat ja mit einem dieser Wissenschaftler, der auch dabei war und vom Papst eigentlich in den Vatikan geholt wurde, 2014, also im Jahr vor der Veröffentlichung dieses Lehrschreibens, mit dem hat sie gesprochen und ihn interviewt fürs Missio Magazin. Und
wer
sie
war
hat ihm
das?
Der Ottmar Edenhofer, das ist der Direktor des Potsdamer Instituts zur, jetzt muss ich es richtig sagen,
genau, das ist ein fürchterlicher
Klimafolgenforschung.
Klimafolgenforschung.
Ja, ein ganz wichtiger und, man darf sagen, äußerst sympathischer Mann, denn wir hatten ihn schon öfter für Interviews im Missio Magazin. Mhm. Das ist eine tolle Stimme dazu.
Und auch ein ziemlich katholischer Mann, oder?
Der war mal Jesuit.
Genau, also irgendwas war
Jahre.
Doch da.
Ja,
und klingelt immer im Hinterkopf.
Genau, und ist hochgeschätzt, natürlich in allen diesen Fragen. Und die Christina hat ihn einfach...
hat auch genau diese Kombination, die ihr gerade gesagt habt, Wissenschaft und Religion in sich verbunden als Person.
Ja, und die Christina hat ihn einfach gefragt, war denn 2015 das Jahr, in dem diese Enzyklika entstanden ist, dem diesen Aufbruch gab, war das ein besseres Jahr? Als es heute ist, wenn wir heute sehen, wo wir angesichts der Klimaerwärmung stehen und dass wir wieder alle Werte crashen. Und da sagte er drauf, naja, zumindest die Rhetorik war besser.
Ja.
Und
was meint er damit?
Er meinte damit, dass anders als es heute ist, wo amerikanische Präsidenten Sätze sagen wie Drill, Baby, Drill, also bohre nach fossilen Rohstoffen, mach weiter so, wie wir es immer gemacht haben, damit wir das Maximum rausziehen und uns eben nichts überlegen müssen, wie die Zukunft ausschaut. Da war eine andere Rhetorik da, aber eigentlich sagt er, im Juni damals, 2015, hat der Papst dieses Lehrschreiben veröffentlicht und im Herbst ist er dann von Obama eingeladen worden und er hat vor den UN gesprochen, vor den Vereinten Nationen. Und die Vereinten Nationen haben kurz darauf ihre 17 Nachhaltigkeitsziele herausgegeben. Und dann, das war nämlich schon ein entscheidendes Jahr, zum Jahresende gab es den Durchbruch bei der Pariser Klimakonferenz. Und damals war auch eine Delegation seitens des Vatikans da, die dort sehr wichtig wurde. Denn man braucht Zustimmungen. Und die haben erreicht, so erklärte Professor Edenhofer, die haben erreicht, dass Nicaragua und auch Polen zugestimmt haben. Das war dieser Delegation aus dem Vatikan zu verdanken. Also das sind Dinge, die hat man immer gar nicht so am Schirm.
Nicht, genau.
Ich hätte das jetzt nicht gewusst, aber die Zusammenhänge sind so und damals kam es eben dazu. Und ich glaube, dass 2015 tatsächlich deshalb zu diesem Jahr wurde, wo wir alle das Gefühl hatten, da kommt eine Bewegung rein und da ist auch eine Bewegung reingekommen. Wo wir jetzt stehen, ist natürlich wieder eine andere Frage. Christian, du hast in unserer letzten Folge so schön gesagt, in den Menschenleben geht es manchmal vorwärts, manchmal rückwärts, manchmal seitwärts.
Ja, stimmt.
Das könnte man jetzt diskutieren, wo wir gerade in dieser Frage dahin gehen.
Wann hast du das gesagt?
Oder seitwärts?
Gerade letztens, als wir über eben Papst Leo gesprochen haben, was erwarten wir von ihm und eben ja, dass er auch ein Mensch ist und mit allen Schwächen wahrscheinlich und dass nicht immer alles automatisch gelingen wird. Das ist natürlich jetzt bei dem Thema Kampf gegen den Klimawandel, Bewahrung der Schöpfung, wie es wir ja auch gerne nennen. Kampf gegen den Klimawandel ist eine Formulierung, aber die Schöpfung, die uns mitgegeben ist, in der wir leben dürfen, anvertraut wurde, auch für spätere Generationen. Dass das alles auch ein langwieriger Kampf ist, das ist natürlich leider so. Jetzt sind wieder 10 Jahre vergangen. Man kann sagen, haben wir da Fortschritte erreicht oder nicht? Aber wie gesagt, dieses Schreiben, Laudato Si, die Dinge, die du gerade nennst, Barbara, das Klimaabkommen von Paris, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, es geben uns eigentlich die Werkzeuge an die Hand, um ein zukunftsfähiges Leben für uns auf diesem Planeten zu gestalten.
Für eure Projektpartner, wie wichtig ist das denn, dass es so eine Enzyklika gibt, wo sowas drinsteht? Also, dass die Themen für eure Projektpartner unglaublich wichtig sind, liegt auf der Hand. Aber dass da ein Papst ein Schreiben aufsetzt, was bedeutet das für die Leute?
Das hat wiederum die Christina in ihrem Interview mit dem Herrn Edenhofer thematisiert. Und der sagte, dieses Lehrschreiben war deshalb bahnbrechend, weil es erstmalig und äußerst deutlich formuliert hat, dass beispielsweise die Atmosphäre und der Ozean, der weltumspannende Ozean, Gemeinschaftsgüter sind. Das hat eine, wenn man das ernst nimmt, eine absolute Relevanz, vor allem für die Menschen, die in unseren Projektländern leben. Weil dann heißt es nicht mehr, dass wir einfach so ausbeuten und verschmutzen dürfen, denn dann gehört uns alles zusammen. Das hätte enorme Konsequenzen. Und der Ottmar Edenhofer hat eben deshalb auch der Christina gesagt, ja, das war bahnbrechend und da stand das auf einmal und wurde diskutiert, denn in den anderen Gremien, wo er ja auch drin ist und oft Arbeitsgruppen leitet, da wurde sowas ganz gerne in Fußnoten verbannt, denn die Konsequenzen sind eben drastisch, wenn man das zu Ende denkt.
Wenn man es zu Ende denkt, genau. Mhm. Aber man hat jetzt im Prinzip ein Papier, auf das man hinweisen kann und sagen, hey, der Papst hat das festgeschrieben. Und zwar, nachdem er sich mit vielen, vielen klugen Leuten beraten hat.
Ja, und es gab dem Ganzen ja auch ein zusätzliches Gewicht, weil natürlich war Franziskus nicht der Erste, der die Dinge angesprochen hat. Also ihr erinnert euch vielleicht, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der damalige Präsident von der Inselgruppe der Malediven, der sich doch mal medienwirksam unter Wasser zu einer Kabinettssitzung versammelt hat mit seinen Ministern, um zu zeigen, die Meeresspiegel oder der Meeresspiegel steigt, unsere Inseln sind vom Untergang betroffen, was ja eine ernste Sache ist. Aber ihm war klar, man muss bestimmte Zeichen setzen, damit diese Dinge überhaupt wahrgenommen werden, weil das ist weit weg von hier aus und ein Meeresspiegel steigt im Laufe der Jahre langsam. Da ist es leicht zu sagen, das wird uns nicht betreffen. Und weniger medienwirksam haben das wahrscheinlich viele Menschen an vielen verschiedenen Orten der Welt auch schon wahrgenommen. Wir hören von Papua-Neuguinea, dass dort manche Menschen ja ihre Inseln schon verlassen mussten, weil sie dort nicht mehr leben konnten. Aber das waren immer Einzelthemen, Einzelbeispiele. Und jetzt kam eben, wie gesagt, ein führendes Oberhaupt der katholischen Kirche, das führende Oberhaupt, ein führendes Oberhaupt einer weltweiten Religionsgemeinschaft auf dem höchsten Stand der Wissenschaft, hat diese Dinge zentral benannt und dahinter kann man eigentlich nicht mehr zurück, wenn man wirklich die Dinge ernst nehmen möchte.
Das ist ein wichtiger Satz, an den ich gern anknüpfen möchte, Christian. Dahinter kann man eigentlich nicht mehr zurück, denn die Christina hat mit dem Ottmar Edenhofer zu diesen Klimafragen gesprochen und was Laudato Si bedeutet. Und ich habe auch einen anderen prominenten Mann für unsere letzte Schwerpunktausgabe zu dem Themenbereich sprechen dürfen, nämlich den Marco Politi, einen der herausragendsten Vatikan-Experten, der ja gerade über unseren Papst Franziskus ein Buch geschrieben hat. Das hat er der Unvollendete genannt. Und den Marco Politi, den durfte ich auf eine Lesereise treffen. Der hat sein Buch vorgestellt, war auch in München. Und den habe ich eben auch gefragt, Laudato Si, Enzyklika, was wird davon bleiben? Wo stehen wir da? Und der hat genau gesagt, Christian, was du gerade gesagt hast, wir werden dahinter nicht mehr zurück können. Nicht in dieser Frage und nicht in vielen anderen, wo der Papst einfach enorm Türen aufgemacht hat und den Weg bereitet hat.
Diese beiden Interviews kann man nachlesen im Missio-Magazin. Habt ihr gerade auf dem Schirm in
welcher? Ja, das kommt gerade jetzt heraus, jetzt im Juni. Also meldet euch bei uns oder vielleicht bekommt ihr es sowieso schon. www.missiomagazin.de oder schreibt uns an reisewarnung@missio.de. Wir schicken Magazine in jeglicher Menge zu.
Naja.
Gegen Spende, also man muss auch gar nicht viel bezahlen oder manchmal sind wir nett und schicken es auch einfach probeweise gratis zu und freuen uns auf neue Leserinnen und Leser.
Sehr zu empfehlen, kann ich als Abonnentin nur dazu sagen. Und den Link setzen wir natürlich auch wieder in die Shownotes.
Sehr gut.
Was auch in euren Magazinen, in eurem Magazin, in vielen Ausgaben immer wieder thematisiert worden sind ja eben diese Folgen des Klimawandels. Da hatten wir hier im Podcast auch schon ganz viele Themen. Ich habe mal eine Seite mir näher zu Gemüte geführt. Ich glaube, Ende letzten Jahres kamen die raus. Und witzigerweise waren, was heißt witzigerweise, eigentlich naheliegenderweise, waren das alles Projekte, die ich schon kannte, weil wir die hier schon mal thematisiert haben. Können wir aber auf jeden Fall nochmal sagen, finde ich. Nämlich Nordostindien. Das, ich glaube, das hieß sogar Louder to See in Action,
ja,
oder?
Ja.
Ja, so heißt es.
Eine besondere Klimaschutzkampagne.
Ne?
Ja, genau,
genau.
Da sieht man schon, was du vorher gesagt hast. Unsere Leute in den Ländern vor Ort, denen ist es viel, viel klarer als uns. Und da sieht man auch, was ein Schreiben wie Laudato Si für die bedeutet. Also die sagen dann, wir nehmen das jetzt her und setzen das um in Aktion und schauen, was wir da machen können.
Genau, das war eine Folge mit der Antje. Ich werde es nie vergessen, weil sie erzählte eben, das große Problem dort, sehr viel Müll überall, aber eben auch Kohleminen und Fabriken, also alles, was man so mit einfach dreckig verbindet. Da gibt es eben den Father Anand. Und was ich nie vergessen werde, ist, wie Antje versucht hat, mir zu erklären, warum Wälder schneller wachsen. Weil da gibt es irgendeinen Trick, dass man die enger beieinander pflanzt und die Wälder dort wachsen schneller, weil Father Anand diesen Trick kennt. Dann gibt es noch Theater auf dem Dorfplatz, wo sie einfach die Sachen thematisieren, in den Slums, an Schulen und an Unis. Also einfach
naja,
Bewusstseinsbildung.
Das ist die Sache eben, dass man, um dieses gravierende Problem der Folgen des Klimawandels zu bekämpfen, braucht man eben einen Ansatz, der auf vielen Ebenen ansetzt, wissenschaftlich erarbeiten, wie kann man Bäume pflanzen, die mehr Schatten spenden, weniger Wasser verbrauchen und schneller wachsen und das Klima verbessern. Aber eben auch, wie kann man in den verschiedenen Regionen Bewusstsein schaffen bei den Menschen? Weil ja oft das Problem ist, da ist die Armut so groß, die haben andere Probleme gefühlt und sagen, ich brauche jetzt Geld, damit ich mein Kind in die Schule schicken kann. Ich verkaufe deswegen die Dinge auf dem Markt und das ist mir jetzt gerade wichtig. Da ist mir egal, ob ich da mit Umwelt verschmutze oder ob ich Müll produziere oder wie auch immer, aber eben Bewusstsein zu schaffen, dass die Dinge zusammenhängen. Und deshalb ist eben auch so ein Text wie Laudato Si so wichtig, weil gerade diese Dinge da meisterhaft, würde ich sagen, beschrieben werden, wie alles miteinander zusammenhängt.
Dann die beiden Länder wurden erwähnt, über die wir zuletzt gesprochen haben, Christian, Kenia und Uganda.
Mhm.
Solar für saubere Energie und gute Jobs. Solar Pledge East Africa.
Mhm.
Im Norden von Kenia und Uganda, also jeweils im Norden der Länder, also da, wo wir im Mai war es, ne, schon mal hingeschaut haben.
Ja, da war ich jetzt gerade.
Da gibt's eigentlich kaum Strom.
Da war ich jetzt gerade im Februar und vielleicht haben wir auch Zeit, da eigens nochmal drüber zu sprechen, wenn wir auch eine Reportage dazu veröffentlicht haben. Aber kurz gesagt geht's da genau darum, in abgelegenen Regionen Strom und Licht vor allem zu ermöglichen für Schulen und Krankenhäuser, weil dort eben oft der elektrische Strom mit Stromleitungen nicht hinkommt aus verschiedenen Gründen, weil es zu abgelegen ist, weil es die Regierung aus verschiedenen Gründen nicht leisten kann oder leisten möchte, auch die Dörfer mit Strom zu verfolgen. Und da kann man eben mit Solarenergie, mit Solarzellen auf dem Dach von Schulen und Krankenhäusern eben sicherstellen, dass zumindest regelmäßig Strom, Licht für die Menschen da ist. Und das habe ich an konkreten Beispielen gesehen in dem einen Krankenhaus, wenn da eben kein Licht und kein Strom ist und nachts aber ein Notfall reinkommt, wie will man da zum Beispiel ein Kind zur Welt bringen, was wir gesehen haben, oder wie will man ein Kind eine Infusion setzen, wenn man
nicht mal
genug Licht hat.
Ich wollte gerade sagen, das Kind
zur
Welt bringen, kriegen die Frauen meistens noch wohl hin, aber die Infusion setzen ist das größere Problem,
ja,
wenn es Komplikationen gibt.
Genau, so ist es besser beschrieben, du hast recht. Naja, und dann kann man eben mit so einem Ansatz auch das Leben der Menschen verbessern, was eben zugleich nicht nur den Klimawandel bekämpft, sondern eben auch die Armut bekämpft.
Und weil durch Solarenergie wahrscheinlich auch ein Haufen Dieselgeneratoren eingespart werden. Also so hängt es ja wirklich immer alles zusammen. Eine Musterfarm in Kenia wurde da auch noch genannt, wo alternative Anbaumethoden erforscht werden. Weißt du wie? Frage ich dich mal wie die Antje. Oder führt das zu weit jetzt hier?
Nein, auch das habe ich vor Ort gesehen in Nairobi, wo auf kleinem Raum, weil Nairobi eine Millionenstadt ist und die Menschen dicht gedrängt auf den schwierigsten Verhältnissen leben müssen, also in Slumsiedlungen. Und dann kann man eben auch auf kleiner Fläche Zum Beispiel, indem man eine Anbaumethode verwendet, dass Tomatenpflanzen oder andere Gemüsepflanzen nicht in die Breite wachsen, sondern nur nach oben. Also da war zum Beispiel eine Rückwand von einem Fabrikgebäude, höchstens ein Meter, halber Meter Abstand von der Rückwand bis zu den Häusern, den Siedlungen von den Menschen. Und dann wurden dort aber die Pflanzen so angelegt, dass die eben an der Wand nach oben wachsen und dann dort Ertrag bringen und dann die Menschen eben sich selber ernähren können oder dieses Gemüse verkaufen können und damit Geld verdienen.
Und abgesehen davon macht es die Luft auch ein bisschen sauberer.
Genau, hängt damit wieder zusammen. Es wird grüner, es spart Transportwege und Gewächshäuser und Bewässerung von Gemüseproduktion. Man muss die Dinge nicht in Plastik eingepackt im Supermarkt kaufen, sondern kann die sich selber anbauen. Es hängt alles miteinander zusammen.
Ja. Das letzte, Entschuldige.
Ja, und es ist einfach genial zu sehen, mit wie vielen verschiedenen Ideen die Menschen eigentlich arbeiten können und vorwärts kommen können, wenn man ihnen ein bisschen Unterstützung gibt. Deswegen, bevor du die Serie abschließt, können wir jetzt schon sagen, deswegen ist es ja gerade uns jetzt auch wichtig, auf diese verschiedenen Ansätze hinzuweisen, weil das sind alles Projekte, die wir als Missio unterstützen, für die wir um Unterstützung und Spenden werben, wo wir uns freuen, wenn Menschen sagen, auch wir möchten dazu beitragen, dass weltweit die Schöpfung bewahrt wird, der Klimawandel bekämpft wird und zugleich auch die Armut weniger wird. Das ist ja unser Ansatz, der hier so schön deutlich wird, finde ich. Aber bitte sag das andere Beispiel auch noch. Das ist nämlich auch noch ein spannendes
Projekt.
Ich wollte
gerade sagen, das ist ein total spannendes Projekt und nicht nur der Vollständigkeit halber, auch weil du hast gerade die Kreativität angesprochen. Papua-Neuguinea, darüber haben wir ja letztes Jahr sehr viel gehört, weil es Schwerpunktland war. Da werden Korallenriffe wieder aufgeforstet sozusagen. Also eine Geschichte, die man wirklich bei Greenpeace vermutet, aber nicht bei Missio, aber ihr unterstützt auch das. Und auch das hat wiederum mit beidem zu tun, damit, dass die Umwelt zerstört wird und dass Menschen etwas zu essen haben.
Ja, und auch da ist es so, woher kommt das? Woher kommen die Probleme? Das kommt davon, dass es Bergbau gibt, der Flüsse verschmutzt, deshalb Korallenriffe im Meer absterben und deshalb muss man überhaupt an so ein Problem erst rangehen, leider, weil eben ungerechte Strukturen, globales Wirtschaften dazu führt, dass eben die Umwelt erheblich beschädigt wird.
Und indem die wieder restauriert, sagt man, glaube ich, werden, wird auch das Wasser ein bisschen weggehalten von den Inseln. Also die Leute können.
Ja. Und die Fischbestände kommen wieder. Das heißt, die Leute haben was zu essen.
Stimmt. Okay. Und man sieht daran, es sind ja auch Dinge, die Menschen seit Jahrhunderten wissen und eben auch verwenden können, um Lösungen zu finden.
Und das ist eigentlich auch wunderschön, denn unsere Projektpartnerin dort, die Rosa Koyan, die ist auf Social Media ziemlich aktiv und postet dann schon mal die eine oder andere Koralle, wo es wieder gut ausschaut. Und es ist so schön, wenn man diese Posts vom aus unserer Sicht anderen Ende der Welt sieht und sich dran freut, dass die es echt schaffen.
Ja,
dass
super.
Es auch wieder besser wird. Es ist nicht nur alles wird schlechter, es gibt auch wirklich Dinge, die man tun kann. Und es geht voran. Das ist schön zu sehen.
Die findet man auch, wenn man bei euch auf euren Social-Media-Kanal klickt, oder?
Ja, da kann man das alles mitkriegen.
Ja, folgt uns bei Facebook, Instagram, Missio München oder unsere Webseite missio.com. Ende der Durchsage.
Weil du möchtest ja auch noch was über deine allerneueste Reportage erzählen, die aber so richtig in dieses Thema passt. Da warst du auf einer Insel im Victoria-See. Der Victoria-See liegt zwischen, hilf mir, das ist Tansania, Kenia und Uganda, oder?
Ja, ganz genau, das hast du
recht. Guck mal, inzwischen kenne ich mich einigermaßen aus in diesem Teil der Welt.
Ostafrika an der Victoria-See, ich weiß gar nicht, wie der hieß vor der britischen Kolonialzeit, ist ja benannt nach der Queen Victoria von Großbritannien im 19. Jahrhundert. Aber der große Victoria-See verbindet tatsächlich die Länder Tansania, Kenia und Uganda. Und im Februar durfte ich fürs Missio-Magazin nach Uganda reisen.
Auf die Insel Buvuma.
Mhm.
Ich habe es mir aufgeschrieben. Und das Wort, das du da ganz oft gehört hast, war Bitco.
Ja, stimmt.
Was ist das?
Bitco ist der Name eines Konzerns mit Sitz in Kenia. Ich dachte erst, es wäre ein Konzern aus, sagen wir mal, dem Westen, also USA, Europa.
Kann man da sagen, der globale Norden, so als Gegenpol?
Ja, sozusagen. Aber inzwischen ist es eben so, es gibt auch Konzerne mit guten oder bösen Absichten, auch in einem Land wie Kenia. Und dieser Konzern hat sich zusammengetan mit einem asiatischen Konzern, der noch viel größer ist, Wilma International, mit Sitz in Singapur und Stationen in Malaysia, Indonesien und so weiter. Die Palmöl produzieren.
Palmöl, total wichtig für alles Mögliche. zum Beispiel super wichtig für Nuss-Nougat-Creme, wobei es da auch Alternativen gibt. Mhm. In Shampoo ist es drin.
Ja.
Also irgendwie benutzt es jeder von uns, jeder und jede von uns, ohne es wirklich zu wissen, wo es überall drin steckt. Also
ja, Palmöl wird wirklich verwendet von Speiseöl beim Kochen bis hin zu Margarine, Shampoo, wie du sagst, aber eben auch in Kerzen zum Beispiel oder auch in Biodiesel an der Tankstelle.
Könnte dann aber doch ein guter Wirtschaftszweig sein für Buvoma.
Ja, das ist eben eine Methode, die man viel häufiger schon in Ländern Asiens, Südostasiens sieht, Indonesien und Malaysia speziell, auch in Südamerika, aber inzwischen auch in manchen Ländern Afrikas mit dem Konzept, dass man einfach Flächen, landwirtschaftliche Flächen mit Ölpalmen bepflanzt, die relativ schnell wachsen, innerhalb von 4 bis 5 Jahren schon die ersten Früchte tragen und aus dieser Frucht dieser Ölpalme kann man eben dieses Palmöl gewinnen und die verschiedenen Produkte damit herstellen oder es so aufbereiten, dass man es in diese Produkte hineingeben kann.
Aber was ist dann die Problematik? Also wie gesagt, wenn die Leute, die Einheimischen da Palmen anbauen, ist es doch eigentlich ein guter Wirtschaftszweig. Aber was macht dieses Palmöl mit den Orten, an denen es produziert wird?
Genau, das haben wir jetzt dort vor Ort gesehen. Also wenn man sich die Insel Buvuma im Viktoriasee anschaut, das ist eigentlich eine schöne grüne Insel, so am Ufer des Sees gelegen. Also die Verbindung zum Festland ist nicht so weit. Es ist so knapp eine Stunde mit einer Fähre von, also zum Festland von Uganda. Und dahinter geht aber der riesige Viktoriasee los. Wenn man hinüberschwimmt, würde man irgendwann nach Stunden in Kenia und Tansania landen. Aber es ist einfach so, dass dort vor einigen Jahren begonnen wurde, den tropischen Regenwald, mit dem diese Insel bewachsen war, abzuholzen, die Bäume abzuholzen und an deren Stelle diese Ölpalmen zu pflanzen in Plantagenform, symmetrisch angelegt, eine Reihe nach der anderen. Und dort sollen jetzt diese, oder dort wachsen jetzt gerade diese Palmen, die werden wohl im Verlauf des kommenden Jahres oder übernächsten Jahres so ungefähr zum ersten Mal Früchte tragen und geerntet werden können. Das heißt also, es ist gerade so ein Moment, wenn wir jetzt nur alleine auf die Natur schauen, wir können gleich noch schauen, welche anderen Folgen es gab und gibt, ist das jetzt eine der konkreten Auswirkungen davon gewesen. Da gab es ein dicht bewaldetes Gebiet auf der Insel mit allerlei Vegetation, Vögeln, Tierwelt, reichhaltiges Ökosystem, das ist jetzt einfach verschwunden. Ich habe das selber vorher nicht gesehen, wie das vor 20, 25 Jahren noch aussah, aber was ich jetzt eben gesehen habe, sind diese symmetrisch angelegten Palmen. Natürlich auf den ersten Blick ist es nach wie vor grün, es ist immer noch schön und grün auf den Bildern auch, auf der Insel als solche, aber ist natürlich eine andere Art der Vegetation mit konkreten Auswirkungen. Als wir dort waren im Februar, sagten uns die Leute, wir warten auf den Regen. Die Regenzeit kündigt sich eigentlich an zu dieser Zeit des Jahres, aber es hat sich verschoben, es hat sich verändert. Die, soweit natürlich die Menschen das überblicken können, es sind ja auch immer oft Zeiträume, klar kann das sein, dass es auch mal 10 Jahre lang schlechteren Regen gibt und dann kommt er wieder, aber nach allem, was man weiß, ist es ja doch so wissenschaftlich auch belegt, dass die Jahreszeiten sich verändern, wenn einfach ein Ökosystem verschwunden ist, die dann eben gesagt haben, die Regenschauer kommen später, sie kommen weniger oder wenn sie kommen, dann kommen sie plötzlich ganz heftig. Es gibt Überschwemmungen, also diese Dinge hat man da konkret sehen und spüren können.
Also ich meine, das war ja eine Geschichte, die ganz Ostafrika betroffen hat, dass es eine jahrelange Dürre gegeben hat und dann eben, was haben wir jetzt, 23 war es glaube ich, als dann, nee 24, als dann plötzlich ganz, ganz viel Regen kam und sehr viele Überschwemmungen da waren. Da haben wir auch in der Kenia-Folge drüber gesprochen, es war ja als ich in Kenia war gerade.
Ja, und wir haben in der Ausgabe des Magazins auch eine zweite Reportage, die ich euch genauso empfehlen kann, aus Äthiopien, wo die Kollegin Antje Pöhner war, die auch hier im Podcast darüber erzählt hat,
welche Auswirkungen das da im Südwesten des Landes hat.
Ja, das ist ja eigentlich gar nicht so weit von Uganda entfernt, natürlich ein paar tausend Kilometer, aber es ist, sagen wir mal, dieselbe
Klimazone.
Genau. Und eben, ja, dort zu sehen waren, dass die Dörfer sich aufgelöst haben, weil so eine lange Dürre geherrscht hat, dass die Menschen weggehen mussten, umsiedeln, dann aber auch zum Beispiel Regen und Fluten, Überschwemmungen kamen und dort die neuen Siedlungen wieder zerstört wurden, was eben auch ein großes Thema eben ist in der Region und ein Effekt des Klimawandels.
Aber habe ich den Interviewpartner, den du da hattest, richtig verstanden? Ich weiß jetzt nicht mehr, wer von denen das gesagt hat, dass sich auch das Mikroklima quasi verändert hat, dass wirklich in dem Moment, wo die Palmen angepflanzt worden sind, dann kein Regen mehr kam oder alles irgendwie durcheinander war?
Ja, so nehmen die das jetzt eben zur Zeit wahr. Das kann sein, dass es jetzt auf diese konkrete Einzelaktion zurückzuführen ist, aber natürlich eingebettet in eine Klimakrise, die in Ostafrika allgemein herrscht.
Hm. Und was mich sehr beeindruckt hat bei dieser Reportage war, du hast fast nur mit Frauen gesprochen, außer mit dem Leiter des Projekts.
Ja, stimmt.
Es sind sehr viele Frauen und wenige Männer auf dieser Insel scheinbar.
Ja, also.
Wie groß ist die Insel eigentlich?
Die genauen Ausmaße weiß ich nicht.
Fußballfeld, Dorf.
Nein, es ist nicht so, dass man da so eine einsame kleine Insel hat, sondern es ist schon eine Insel mit verschiedenen Dörfern, auch Bergen in der Mitte, verschiedene Siedlungen, weil nämlich die Insel traditionellerweise eigentlich ein Gebiet ist, in dem die Menschen von der Fischerei, vom Fischfang gelebt haben. Aus dem Viktoriasee kommen ja Fische selbst bis hierher in den Supermarkt. Der Victoria Barsch ist ein Produkt mit, ja, schmeckt gut, hat aber gravierende Auswirkungen bezüglich Transportwege, bezüglich Überfischung, bezüglich anderer Dinge. Und dort in der Region gab es dann die Bestrebung, den Fischfang zu regulieren, im Wesentlichen zugunsten größerer kommerzieller Fangflotten, die eben gerade so industrialisierte Produkte wie eben Victoria-Barschfilets, die nach Europa verkauft werden, herstellen und zu Lasten von kleinen Fischergemeinden. Also gerade auf der Insel Buvuma gab es anscheinend starke Auflagen von Seiten der Regierung, sodass das Fischen einfach schwieriger wurde für die Menschen und dann viele Fischer gesagt haben, gut, dann gehen wir woanders hin, wir ziehen weg von hier, wir siedeln um, wo wir weiterhin fischen dürfen.
Aber die Familien haben sie da gelassen, oder?
Genau.
Habe ich das richtig verstanden?
Das ist
also
eben
die Männer haben
passiert.
Sich vom Acker gemacht.
Genau. Und noch stärker wurde das dann zum Problem, als dieses Palmölprojekt kam. Die Vertreter des Konzerns festgestellt haben, auf der Insel leben ja Menschen, wir können die nicht einfach ignorieren, wir können die nicht einfach vertreiben, haben die denen Geld angeboten als Entschädigung. Also wenn die ihr Land hergeben, damit auf den Ländereien Palmöl oder Ölpalmen angepflanzt werden können. Da war es dann wohl auch so, dass viele Männer darauf eingegangen sind, das Geld genommen haben, aber leider eben dann ihre Familie zurückgelassen haben. Die haben das Geld an sich genommen, sind weggegangen. Deshalb sind jetzt zumindest in den Gebieten, in denen wir jetzt waren, aber auf der Insel allgemein, sind eben sehr, sehr viele Frauen alleine zurückgeblieben mit ihren Kindern, die sich jetzt selber versorgen müssen.
Und die werden dabei recht kreativ, haben ihre eigene Schule zum Beispiel gegründet?
Ja, das finde ich, entschuldige, aber es klingt fast zu schön, weil es ganz dramatisch war. Also da wurden verschiedene Familien, verschiedenen Ecken der Insel mussten ihre Gebiete verlassen, wurden zwangsweise umgesiedelt oder waren eben in der Lage, dass sie zurückgelassen waren. Ihre Männer waren weg. Die haben sich also neu formiert zu einer neuen Dorfgemeinschaft auf einem sehr, sehr kargen Gebiet der Insel. Nicht ohne Grund war das ein Platz, wo sie sich noch ansehen können.
Wo noch keiner wohnt, ja.
Ja, genau, wo keine Ölpalmen gepflanzt waren, weil da irgendwie nur eine winzige Schicht Erde war und darunter kam sofort Felsboden, da kann man also kaum graben und kaum anbauen. Da haben die sich quasi als neues Dorf zusammengefunden, leben dort jetzt und haben festgestellt, es sind jetzt hier an die 100, 150 bis zu 200 Kinder. Die müssen irgendwie in die Schule gehen, die sollen was lernen. Die nächste Schule ist kilometerweit entfernt.
Ich wollte gerade fragen, wo waren die vorher? Also hatten die vorher in den Dörfern jeweils Schulen oder?
Ja, es gibt mehrere Schulen auf der Insel, wo man hingehen könnte, aber die nächste Schule ist eine katholische Schule, die ist so 5 Kilometer davon entfernt, was jetzt erstmal gar nicht so weit klingt, aber den Weg jeden Morgen zu Fuß zurückgehen und nachmittags zurück ist
die
natürlich
U-Bahn
schon
fährt
weit.
Da nicht.
Genau, auch kein Schulbus, leider nicht. Und in der Lage eben, wie du sagst, sind die kreativ geworden. Da gab es einen jungen Mann mit 25 Jahren, der selber das Glück hatte, dass ihm jemand eine Schulbildung bezahlt hat. Der kam aus der auch kommt selber von der Insel und hat dann eben gesagt, wenn ihr mir helft, dann bauen wir eben einfach selber unsere Schule. Das haben die Frauen dann organisiert. Wir haben die gesehen, es war natürlich eine sehr einfache Struktur aus Holzpfählen zusammengehalten mit einem Strohdach und da haben sich die Kinder gedrängt, auf dem Boden gesessen. Die Lehrerin hat ihnen Zählen beigebracht und ihm so englische Abzählreime nachgesprochen. Einerseits ein Ort der Hoffnung, weil man sieht, die Leute in der größten Notlage helfen sich einfach selber, aber auch natürlich Wahnsinn, das zu sehen. Ich Wir schauen auf unseren Reisen, du weißt es auch, Barbara, viele Schulen an und meistens sind die in dem Zustand, dass es sind ja feste Gebäude und da kann man natürlich auch immer sagen, die und die Probleme gibt's, da müsste man was neu machen. Aber die Art von Schule habe ich selten gesehen bisher, wirklich so eine selbstgemachte Struktur, die notdürftig zusammengehalten wird und wo die
und
auch
von einem Lehrer, ich meine mal abgesehen von den Wänden, sind ja die Inhalte, die zwischen den Wänden unterrichtet werden, nicht ganz sinnlos.
Also klar, irgendwie toll und bemerkenswert, ein großes Zeichen von Überlebenswillen, aber die haben uns beschrieben, wenn jetzt doch stärkerer Regen wieder kommt, wird es eine Überschwemmung geben, dann wird da wieder alles weggespült, dann müssen sie es wieder neu bauen und also.
Ja, und ein Lehrer für 150 Kinder ist einfach ein bisschen wenig.
Richtig, ja, der hatte auch noch eine Freiwillige, die als Lehrerin ihm geholfen hat, also die halten sich schon über Wasser, buchstäblich. Das falsche Bild jetzt gerade, aber ihr wisst, was ich meine. Aber ja, die Probleme sind natürlich massiv.
Ich habe mir ein paar Namen rausgeschrieben aus deiner Reportage. Du hattest zum Beispiel, also Rose Nantesa war eine von den Frauen, wo der Mann sich vom Acker gemacht hat, um das nochmal so zu sagen, weil der das Geld genommen hat, das er vom Konzern bekommen hat und sie zurückgelassen hat.
Ja.
Dann gibt's noch Fiona Vairisia. Die hat Solarzellen auf dem Dach. Das fand ich ganz bemerkenswert, weil ansonsten gibt's da nur Dieselgeneratoren.
Ja, also Strom zu bekommen, Licht zu haben, ist ein großes Problem auf so einer Insel. Also da gibt's keine Strommasten und Stromleitungen. Deshalb, wenn man Strom haben will, muss man sich so einen Dieselgenerator leisten können und den auch betreiben können. Also Diesel, Benzin ist auch dort teuer. Gab es zum Beispiel bei einer Getreidemühle, die dann eben mit so einem Generator angetrieben wurde unter großem Lärm. Was man eben machen kann, wie diese Frau sich, das ist keine große Solarzelle leider, sondern das sind so kleine Made in China, die man auf Märkten kaufen kann. Und da kann man zum Beispiel das Telefon laden oder eine Glühbirne anschließen, dass man ein bisschen Licht im Haus hat.
Aber das könnte man ja ausbauen.
Ja.
Mit Unterstützung, mit entsprechender. Das könnte eine Lösung sein ein Lösungsansatz von vielen für die Problematik.
Die haben aber jetzt gerade eben das Hauptproblem, dass sie Essen brauchen, dass sie in ihren Gärten und Feldern Dinge anbauen müssen, damit sie eben überleben können.
Und dieses Land, das sie dann bekommen haben, hast du gerade schon gesagt, ist nicht besonders fruchtbar, weil nach wenigen Zentimetern erdreich schon der Felsen kommt.
Ja, die haben im Teil des Projekts haben sie manche Felder, die besser sind, die müssen aber dann zum Beispiel neu aufbereitet werden. Also es gab zum Beispiel Felder mit Bananenstauden, die sind auch zugewuchert und müssen erstmal von Unkraut und allem Möglichen befreit werden, damit da die Pflanzen gut wachsen können und dann mehr Ertrag bringen. Wenn das die Dorfgemeinschaft gemeinsam macht, dann ist da auch schnell ein Erfolg zu sehen, weil dann einfach mehr wächst und es dann für alle reicht.
Aber um auf meine Eingangsfrage zurückzukommen, profitieren die denn in irgendeiner Art und Weise von diesem Palmöl, das da produziert wird? Kriegen die Leute, die da wohnen, Jobs oder irgendeine Art von Möglichkeit, ihr Leben damit bestreiten zu können?
Das ist schon ein Versprechen und eine Hoffnung. Zum Beispiel eben, wenn jetzt die erste Ernte kommen soll, dann hoffen die natürlich drauf, dass sie zum Beispiel als Erntehelfer eingespannt werden oder einen Job bekommen können. Also dass die nicht nur bei der Ernte helfen, sondern zum Beispiel auch vorher schon, sind einige jetzt da in Feldern tätig, da muss man eben auch die Felder in Schuss halten, Unkraut jäten und solche Dinge. Aber das sind natürlich alles Hilfsjobs, Handlangerjobs, das hängt davon ab, wie werden die bezahlt, wann wird man da überhaupt bezahlt, werden da diese Jobs wirklich an diejenigen auf der Insel vergeben. Es kann auch sein, dass der Konzern einen Trupp Erntehelfer einfliegen lässt von einem anderen Teil des Landes. Auch das gibt's, weil die vielleicht billiger arbeiten, weil die vielleicht das aber auch schon in einem anderen Teil des Landes schon gemacht haben, die das vielleicht schon können und schneller sind. Das ist alles offen.
Das heißt, die sind jetzt gerade so richtig in so einer Schwebeposition, wissen nicht, wie es weitergeht, halten sich irgendwie über Wasser und haben ihr Land, das vorher ihnen gehörte, verkauft?
Ja, beziehungsweise eben konnten nicht mitreden, weil der Mann, das Oberhaupt der Familie...
Genau, der Mann hat's verkauft, die Frau ist da geblieben.
Genau. Naja, und es kommt hinzu, dass diese Dinge intransparent sind. Also da gibt's ein Abkommen, Verträge der Regierung mit dem Konzern, aber niemand kennt eigentlich genau die Bedingungen.
Okay.
Zu denen die Verträge abgeschlossen wurden. Und Uganda ist ein Land, das habe ich jetzt in dem Text nicht so genau beschrieben, weil die Leute, die mir das gesagt haben, gesagt haben, bitte schreib es nicht. Es ist gefährlich, in einem Land wie Uganda diese Dinge zu offen anzusprechen oder zu viele Fragen zu stellen, weil das ist eine Regierung, die vorgeblich demokratisch gewählt ist, aber seit fast 40 Jahren im Amt ist und nicht so genau möchte, dass da zu viele Nachfragen gestellt werden. Als wir dort waren, eben kamen Berichte, dass ein Oppositionsführer, der im Gefängnis sitzt, keine ärztliche Versorgung bekommt, und da war nicht so ganz klar, wird er das überleben. Ein anderer, der ja schon öfter kandidiert hat gegen den Präsidenten, also Bobby Wine ist der Oppositionsführer, ein Musiker eigentlich, der aber eine große Anhängerschaft unter der jungen Bevölkerung hat. Auf den wurden auch schon Anschläge verübt, von denen sind auch Unterstützer im Gefängnis. Ich habe vor kurzem hier in München eine kleine Kundgebung gesehen. Die tragen rote Mützen. Das ist so ein Symbol dieser Bewegung. Und es gibt anscheinend hier auch in München eine kleine Exilgemeinde von Menschen aus Uganda. Und die wollten auch in München am Sendlinger Tor darauf aufmerksam machen, auf dieses politische System in Uganda, das eben Opposition unterdrückt und wo es gefährlich ist, seine Meinung zu äußern. Das ist eben, man kann sagen, ja, Palmöl gut oder schlecht, oder man kann sagen, wir sind dagegen, aber das können wir hierzulande ganz leicht machen, auch in der Radiosendung, aber dort ist es schon eine andere Hausnummer sozusagen.
Ist auch so ein bisschen das, was ihr euch so auf die Fahnen geschrieben habt, dass ihr da aufmerksam macht, auch mit.
Ja, also ich finde, an so einem Thema kann man das ja wirklich ganz genau erkennen, also dieses Produkt Palmöl ist wichtig, das brauchen wir, das brauchen aber auch die Menschen in Afrika. Auch dort ist es gut, wenn man günstigeres Speiseöl kaufen kann, das vielleicht gesünder ist als unhygienische Dinge, oder das auch den Menschen ermöglicht, sich besser zu ernähren oder und so weiter, oder auch regelmäßiger zu ernähren. Ob das immer gesund hergestellt ist und so weiter, ist eine andere Frage. Aber was ich meine ist, es ist als Produkt, das ist erstmal wichtig, aber man sieht sehr schnell, welche internationalen Verflechtungen es da gibt, welche Umweltprobleme damit verbunden sind und wie die Menschen am Ende der Kette sozusagen darunter leiden, dass die ihr Land verlieren, dass die Familien zerbrechen, dass die in Armut leben und nicht genau wissen, wie der nächste Tag aussehen wird.
Euer Projektpartner dort heißt John Lule. Was macht er? Wie hilft er den Leuten?
Der ist eingebunden in die katholische Kirche in der Diözese Lugazi, und zwar im Bereich der Caritas, also der Sozialarbeit. Und die haben sich eben ganz gezielt jetzt darauf konzentriert, genau den Frauen zu helfen, die dort eben jetzt die besonders Benachteiligten sind. Also, dass denen geholfen wird mit einer Anschubfinanzierung, dass denen geholfen wird mit neuen Anbaumethoden, dass denen auch Samen und Setzlinge zur Verfügung gestellt werden, auch Tiere, Schweinezucht zum Beispiel möglich ist, ein, zwei Tiere zu halten, bei denen man entweder dann sagen kann, okay, mit dem Fleisch können wir Geld verdienen, damit können wir uns ernähren, oder eben auch einfach Tiere zu halten, Hühner zum Beispiel, die Eier geben. Ja, um einfach auf vielfältige Weise in einer schwierigen Situation überleben zu können. Das bedeutet natürlich für die Frauen harte, harte Arbeit. Ich habe das versucht, mir vorzustellen, als die uns das gezeigt haben, mit einfachen Werkzeugen, Hacke und Schaufel, da die Felder zu beackern. Das ist wirklich enorm viel Arbeit für Frauen, aber auch Kinder, die da mithelfen müssen.
Ja, und auch schwierig ohne Wasser.
Also ja, es gibt keine fließendes.
Ich stell den Rasensprenger an zu Hause.
Genau, das wäre ein nächster Schritt, der da bisher noch fehlt, eine Bewässerung, die unabhängig ist vom Regen, sicherzustellen. Also entweder einen Brunnen zu haben oder Wasserrohre, Bewässerungssystem. Das gibt es dort bisher zu wenig. Deshalb war, also hast du ja den Namen der Frau genannt, Rose Nantesa. Das war ja das, was die gesagt hat. Ich habe das Feld jetzt fertig, jetzt warte ich auf den Regen. Das
ja,
war genau
stimmt.
Das, was die da gesagt hat in dem Moment, als wir da waren.
Wir waren eingestiegen mit Franziskus. Laudato Si, der Enzyklika, die jetzt 10 Jahre alt geworden ist. Hilft es dem John Lule? Hat der irgendwas dazu gesagt? Hast du mit ihm zufällig darüber gesprochen? Was er sich so erwartet von der Kirche oder von den Oberhäuptern der Kirche?
Von den Oberhäuptern weiß ich es nicht und vom Papst auch nicht. Der würde sich natürlich auch von der Politik mehr erwarten. Weil das natürlich diejenigen sind, die eigentlich an den Schaltstellen, an den Hebeln sitzen. Kirchenführer sind gut, ihre Stimme zu erheben, auf Dinge aufmerksam zu machen. In kirchlichen Sozialstrukturen, der Sozialarbeit kann man auch den Menschen wirklich helfen, auch Auswege anbieten durch Bildung, durch, wie gesagt, hier Landwirtschaft, Bewusstseinsbildung. Aber die Ungerechtigkeiten und die ungerechten Systeme, das sind im Wesentlichen natürlich die politischen, staatlichen Strukturen, die staatlichen Akteure, die auch nicht alleine nur in Uganda ja vorherrschen, sondern die auf einer internationalen Ebene eigentlich geändert werden könnten, wenn der politische Wille dazu da wäre. Ich habe in Uganda, eingangs haben wir es ja besprochen, dieses Solarprojekt. Dort ist es schon so, dass sich das konkret auch auf dieses Laudato Si, auch dieses In-Action bezieht, also in Aktion zu bringen, die Themen mit Solarenergie und erneuerbaren Energien eben einen Ausweg aus der Armut anzubieten. Da ist es tatsächlich direkt auch eingebettet und angebunden.
Ich glaube, das ist ja innerkirchlich eigentlich ein bisschen so, wenn so ein Schreiben kommt, dann machen sich alle, das ist ja ein Vorteil, genauso wie es manchmal auch als Nachteil empfunden wird der katholischen Kirche, wie hierarchisch sie ist. Also der Papst macht so ein Schreiben und alle Diözesen der Welt beschäftigen sich damit und das wird runtergebrochen und ganz am Ende sieht man das eben in so einem Beispiel, wie wir sie gerade geschildert haben. Und wie immer auf der Welt gibt's da die ganz gute Ideen haben und ganz gut anpacken und an anderen Orten funktioniert es vielleicht nicht so. Aber ich glaube, die Dinge, die du geschildert hast, Christian, das sieht man ganz eindeutig, was möglich ist, wenn Leute versuchen, was zu tun gegen solche Ungerechtigkeiten.
Und da ist es wahrscheinlich auch einfach wichtig, so einen Rückhalt zu haben, zu wissen, da oben dieser Papst, der sieht das genauso wie ich und im Zweifelsfall kann der auch mal was dazu sagen.
Ja, und er wird vielleicht auch mal kommen. Also Franziskus hat es ja auch gemacht. Er hat ja nicht nur gesagt, wir gehen an die Ränder, sondern er hat es eben gemacht. Er ist in Länder wie Südsudan gereist. Südsudan ist das Nachbarland von Uganda. Also wer weiß, vielleicht Leo XIV., vielleicht macht er mal einen Pastoralbesuch in Uganda. Es gibt ja auch dort eine starke katholische Präsenz, auch Märtyrer, Heilige aus Uganda. Also da gäbe es viele, die Märtyrer von Uganda, das ist ein großer Schrein, das waren mindestens 15 oder 20 Leute, die in, ich weiß nicht genau, welcher historische Zeitraum das war, da gab es eine Rivalität oder einen traditionellen König, der geherrscht hat und die sind wegen ihres Glaubens umgebracht worden und denen wird dort gedacht, die sind dann heilig gesprochen worden.
Das ist auch,
das hätte ich jetzt auch nicht gewusst.
Unglaublich, wenn der Christian hier ist, da kommen immer Sachen raus, wo mir dann die Kinnlade runterfällt und dann will ich es immer genau wissen.
Und dann, das meine ich eben, dass die werden schnell sehen, dass sie nicht auf sich allein gestellt sind, sondern dass sie eine internationale Stimme auch haben können.
Ja. Dieses Zeichen, dass dann eben Menschen aus Uganda heilig gesprochen werden, ist ja auch ein Zeichen, das so ein Papst setzen kann.
Ja.
Franziskus hat eine Menge Zeichen gesetzt. Bei Leo hoffen wir, dass es mindestens genauso viele Zeichen werden. Und Projektpartner hoffen wahrscheinlich mit euch. Ich glaube, dann lassen wir es auch mal gut sein mit den Päpsten. Was machen wir denn eigentlich im Juli? Wisst ihr das schon?
Das wissen wir, glaube ich. Barbara, hilf mir kurz. Haben wir schon geplant? Nein, wir haben es, glaube ich, noch nicht geplant. Wir müssen euch vertrösten.
Genau.
Auf den Juli und werden bestimmt eine spannende Folge oder zwei für euch produzieren. Da fällt uns was ein. Bleibt uns treu.
Ich bin mir sicher. Für heute machen wir auf jeden Fall Schluss und verabschieden uns. Nämlich?
Schön war's, Spaß hat's gemacht. Ich verabschiede mich, Barbara Brustler.
Ja, ich danke euch für das spannende Gespräch und wünsche euch da draußen alles Gute und bitte macht Werbung für unseren Podcast. Folgt uns, man kann ihn ganz leicht abonnieren, dann weiß man auch wirklich automatisch, was im nächsten Monat zu hören sein wird, ohne dass wir es euch sagen. Kann die Folgen ganz leicht teilen bei WhatsApp und bei allen sozialen Medien. Das hilft uns wirklich sehr, weil wir dadurch einfach, wir sagen ja immer, wir haben noch Platz in unserem Publikum. Wir freuen uns über viele Hörerinnen und Hörer, die wir schon haben, aber ein bisschen Platz ist noch, also holt noch andere mit dazu. Macht Werbung für die Reisewarnung.
Dem kann ich mich nur anschließen.
Jetzt habe ich meinen Namen nicht gesagt, Christian Selper.
Stimmt, es hätte dich keiner erkannt.
Oh Gott.
Ich bin Brigitte Strauß und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und ich bin sehr gespannt, über was wir dann reden werden. Bis dahin.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.